Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Es hilft nichts, den CO2-Preis hochzufahren, aber beispielsweise die Stromsteuer nicht abzuschaffen. Ich sage das mal so auf einen Punkt. Ich halte die Stromsteuer für einen Anachronismus.
Das heißt, wenn wir darauf nicht antworten, geht die Klimapolitik mit massiven Wachstumsverlusten in dem alteren Deutschland einher.
Klimapolitik heißt eigentlich Angebotspolitik. Kluge Investitions- und Angebotsbedingungen für die Volkswirtschaft. Und du siehst ja im Grunde in den Debatten, die das Bundesfinanzministerium führt, offensichtlich ist man bereit, den Verlust der Industrie hinzunehmen.
Allerdings glaube ich, dass die deutsche Wirtschaftspolitik, ich sage es bewusst, nie vor größeren Herausforderungen gestanden hat als gegenwärtig, weil wir gleichzeitig drei Umbrüche haben. Und wenn wir darauf keine vernünftigen Antworten finden, dann ist die Wachstumsstory, ja, neigt sich dann dem Ende entgegen. Hallo, meine Damen und Herren, hallo, lieber Michael. Schön, dich mal wieder zu sehen.
Ja, hallo, lieber Bert, ich bin zurück aus Umzug und Kurzurlaub.
Ja, dann nehmen wir mal heute ein, sagen wir mal, konfliktäres Thema, versuchen wir es mal. Also die amtierende Bundesregierung ist ja angetreten im Interesse der Begrenzung der Erwärmung des Weltklimas, den CO2-Ausstoß der deutschen Wirtschaft zu begrenzen, präziser zu verringern. Dazu ist es erforderlich, eben auf nicht selten teure CO2-arme Energieträger umzusteigen. Gleichzeitig ist der höchst energieintensive industrielle Sektor unserer Volkswirtschaft der größte der Welt, also ohne die ausgelagerten Dienstleistungsbereiche mitzuzählen, 25% in Relation zur gesamtwirtschaftlichen Leistung, wichtigster Wachstumstreiber der Volkswirtschaft, und auch das exportgetriebene Wachstumsmodell basiert darauf. Und daher meine Frage, hältst du es für möglich, die Klimaziele ohne massive Wachstumsverluste zu erreichen, weil ja nach wie vor der Wachstumstreiber die Industrie ist und die ist ja massiv davon betroffen.
Ja. Wie ist die Antwort des Ökonomen? Es hängt davon ab. Es hängt davon.
It depends.
Mit welchen Rahmenbedingungen wir das begleiten? Was bisher, glaube ich, die Halbzeitbilanz, die wir ja auch uns betrachten, dieser Regierung markiert, ist, dass sie das Thema Klimaneutralität, Transformation zur Klimaneutralität nach vorne gerückt hat, auch richtig in dem Sinne, dass ja zuvor vieles versäumt und nicht entschieden worden ist, ist jetzt so eine Art Rush-Hour der politischen Entscheidungen zu beobachten, und die führt für sich genommen zu einer Überforderung des politischen Systems, kann man sagen, denn die müssen das ja alle koordinieren, kriegen das auch nicht so ganz einfach hin, zur Überforderung der öffentlichen Debatte. Was Veränderungsleistungen kann die Gesellschaft erbringen? Welche kann sie ertragen? Und was die Wirtschaft, deutet es an, als Reaktion, als Anpassungsleistung wirklich erbringen, die Wertschöpfungsgrundlagen nicht in Frage zu stellen. Das ist sozusagen das eine. Dabei ist hinten runtergefallen, dass, wenn man eine Transformation organisieren will, man auch die allgemeinen Wachstumsbedingungen im Blick nehmen muss. Ich glaube, das sind die Shortcomings dieser Regierung. Das wird jetzt langsam anders, wenn du auch die Äußerungen von Habeck nimmst zu dem Steuerreformvorschlag von Lindner, dem Gesetz, das ja gute Ansätze hat, aber wo auch, wie ich finde, Habeck zu Recht sagt, das kann es aber eigentlich nicht sein. Man realisiert langsam, und das ist eigentlich der Kern der Antwort auf deine Frage, dass Klimapolitik nie isoliert betrachtet werden kann. Ich muss die relativen Preise verändern, CO2 muss teurer werden, aber ich muss die Anpassung ermöglichen. Und ich, wenn ich das mal so sagen darf, mich irritiert schon, wenn manche unserer Kollegen immer dann so genau wissen, was alte Industrien und neue Industrien sind. Wir beide sehen das, glaube ich, entspannt, weil wir sagen, alles, was im Wettbewerb besteht, ist erstmal im Wettbewerb.
Alles, was lebt, it works.
Ja, siehst du ja an uns beiden. Ja. Ne? Also insofern, alles, was lebt, hat auch seine Berechtigung in dieser Struktur unter Wettbewerbsbedingungen, ist ja nicht unter staatlicher Steuerung zustande gekommen. So, und insofern ist, glaube ich, das erstmal die erste Feststellung. Wir müssen Wirtschaftspolitik wieder insgesamt verstehen und Wirtschaftspolitik mit der Klimapolitik zusammendenken. Das ist, glaube ich, die Botschaft zur Halbzeit dieser Bundesregierung.
Das ist richtig, aber das beantwortet meine Frage nicht. Nämlich, sagen wir mal, die florierende Exportwirtschaft ist ja unser Wachstumstreiber. Treiber und die ist in massiven Schwierigkeiten. Die Welthandelsdynamik hat nachgelassen, die wird nicht mehr die alte Dynamik erreichen. Und die wichtigsten weltwirtschaftlichen Player, die großen Staaten wie USA, China und Indien, denen geht Klimapolitik irgendwo vorbei. Und das heißt also, auf absehbare Zeit müssen deutsche Industrieprodukte, die exportiert werden, das heißt, wenn die Unternehmen nicht in die USA auswandern, muss sich das verteuern und das kann nur mit Wachstumsverlusten verbunden sein.
Ja, nun sollen wir mal auseinanderhalten, was die Wachstumsschwäche in der Welt begründet. Es ist so, dass wir in China einen sehr schwachen Konsum haben. Auch die Industrie mit beim Einkaufsmanagerindex betrachtet große Zweifel auslöst und die Chinesen, ja, das war auch bei dem vor 4 Wochen ja stattfindenden Besuch des chinesischen Ministerpräsidenten in deutsch-chinesischen Konsultationen greifbar, auch darunter wirklich, naja, leiden will ich nicht sagen, das würden die nie zugeben, aber doch geprägt sind, dass nach dem Ende der Pandemiepolitik die Konjunktur nicht angelaufen ist. Das hat aber zunächst mal nichts mit klimapolitischen Äußerungen zu tun.
Aber erschwert USA, natürlich die Umsetzung klimapolitischer Ziele.
Klar, also klar, wir reden uns, ja über macht Deutschland. Uns das Geschäft macht uns das Geschäft schwerer. USA würde ich ein bisschen anders sehen. Da haben wir ja eine Kombination von starken binnenwirtschaftlichen Impulsen, seit Biden an der Regierung ist und jetzt einer mit dem vielfach diskutierten Inflation Reduction Act, einer Orientierung hin auch zu einer klimapolitischen Steuerung, die eigentlich, und das sagen auch die entsprechenden Branchen, Maschinenanlagebau der deutschen Wirtschaft, gut tut. Ich meine, wir sind ja nie ein Land gewesen mit geringen Energiekosten. Wir waren auch nie ein Land mit geringen Arbeitskosten. Also insofern muss man fragen, wie kriegt man das wieder zusammen? Und da liegt deine sozusagen die Antwort, nach der du hechelst. Das ist aber angelegt in meiner ersten Antwort. Wir müssen insgesamt die Standortbedingungen Blick nehmen. Es hilft nichts, den CO2-Preis hochzufahren, aber beispielsweise die Stromsteuer nicht abzuschaffen. Ich sage das mal so auf einen Punkt. Ich halte die Stromsteuer für einen Anachronismus. Die ist mal eingeführt worden, ich glaube unter Schröder, wenn ich das richtig erinnere, um im Rahmen dieser damals notwendigen Anreize andere Signale zu setzen. Wenn jetzt gilt, Strom ist der zentrale Sektorkopplung in dieser Transformation, alles soll strombasiert stattfinden, dann ist die eine Feststellung ja die Frage, wie produziert ziehe ich diesen Strom. Ob wir aus den Ausstieg aus der Kernenergie durchhalten, halte ich für fragwürdig, aber lassen wir das mal als einen Punkt. Zum anderen gilt aber, warum verteuere ich dann Strom? Warum verteuere ich Strom? Und das würde natürlich eine erhebliche Veränderung bringen. Das ist das eine. Und zum anderen müssen wir sehen, wir brauchen einfach eine gute Infrastruktur. Und das ist das, was die Unternehmen letztlich treiben. Die gehen ja nie wegen eigenen, nie wegen eines Indikators oder eines Standortfaktors.
Es kommt, ich sage ja nicht, dass die deutsche Industrie diese Klimawandel nicht hinkriegt. Ich habe meinen Zweifel, dass die in Deutschland produzierende Industrie mitmacht. Nämlich im Unternehmen ist es letztlich egal, das sind vaterlandslose Gesellen, wo die produzieren. Und gerade wenn einige Länder wie beispielsweise USA eine attraktive Standortpolitik machen, dann gehen halt die Unternehmen dahin. Meine These ist, also ich glaube immer noch,
nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.
Das Zusammenwirken von weltwirtschaftlichem Umbruch, vom Konflikt zwischen China und USA und eben den massiven Industrieansiedlungsanstrengungen von der USA, dass das zu Lasten der in Deutschland geleisteten industriellen Wertschöpfung gehen wird und damit fällt ein traditioneller Wachstumstreiber aus.
Also es wird so sein, wenn politisch nicht reagiert wird. Und das ist ja meine These. Ich stimme dir ja zu, dass diese Bedrohung da ist, dass dieses Risiko da ist, dass es auch schon Entscheidungen der Unternehmen gibt und Entscheidungen jetzt gefällt werden müssen. Und ich wundere mich dann, dass diejenigen, die den Industriestandort Deutschland immer auch mit bejubelt haben, gerade auch in entsprechenden Parteien und die Regierung tragenden Parteien, aber auch in der Opposition, jetzt so tun, als könnte man die alleine lassen in diesem Strukturwandel. Das wird nach meinem Fürhalten nicht gelingen. Und insofern ist nochmal, ich mache diesen Punkt ganz deutlich, die Stromsteuer etwas, über das die Regierung nachdenkt. Das sind 240 Milliarden, das ist natürlich erheblich. Das ist alles nicht darstellbar unter der Schuldenbremse, aber sind wir wieder beim selben Thema. Ja. Das heißt, wir arbeiten mit Rahmenbedingungen des Politischen aus einer anderen Zeit, als die Schuldenbremse in die Verfassung kam, waren diese Druckfaktoren so nicht, zumindest nicht eingeschätzt worden. Dass wir hier aber Bedarf haben, den Staat auch zurückzunehmen auf der einen Seite und mir auf der anderen Seite auch zu ertüchtigen, was die Infrastruktur angeht, ist genau die Herausforderung. Und du siehst ja im Grunde in den Debatten, die das Bundesfinanzministerium führt, der Bundesfinanzminister oder auch sein Berater, dass das, naja, sagen wir mal, eigentlich die konträre Position zu unserer Sicht ist. Ne? Ja. Offensichtlich ist man bereit, den Verlust der Industrie hinzunehmen. Ich würde immer sagen, naja, also was im Strukturwandel über lange Pfade zustande gekommen ist, würde ich nicht per se gefährden wollen, sondern gucken, wie kriegen wir daraus die Dynamik, um die Veränderung hinzubekommen? Und deswegen.
Ich freue mich, dass du mit anderen Worten mir recht gibst.
Naja, ich habe ja nie das Problem, dir recht zu geben, wenn du recht hast. Aber das muss ja auch immer wieder betont werden in unserem Podcast. Umgekehrt ist es ja auch so. Nein, aber ich glaube, die Botschaft ist: Klimapolitik heißt eigentlich Angebotspolitik. Kluge Investitions- und Angebotsbedingungen für die Volkswirtschaft. Und das ist bisher nicht geliefert worden. Hin und her gewackle mit dem Industriestrompreis. Wir haben mehrfach darüber gesprochen. Ich halte die Grundidee von Habeck für akzeptabel. Sie ist auch anreizkompatibel.
Aber diskriminiert kleinere Unternehmen.
Genau, das ist der Punkt. Deswegen eigentlich muss die Stromsteuer weg.
Richtig.
Ja. Dann muss die Stromsteuer weg. Dann habe ich diesen Diskriminierungsfaktor nicht. Und da kann mir, ich meine, eine Steuerabschaffung ist auch eine, letzte, wenn du so willst, gegenüber dem vorherigen System auch eine Subvention oder eine Unterstützungsleistung. Also ich meine, ich kann ja Subventionen großartig fassen. Wir haben früher immer mit etwas Interesse die Kieler Studien, die es ja nicht mehr gibt, zum Thema Subventionen im Staatshaushalt, die kamen ja immer auf etwa das Dreifache dessen, was im Bundeshaushalt im Subventionsbericht ausgewiesen wurde, weil sie natürlich ökonomisch hingeschaut haben und die ökonomischen Anreizwirkungen. Aber in der Tat stehen wir doch genau vor der Frage, welchen Mut hat die Regierung, ernst zu nehmen, was sie klimapolitisch beginnt, aber investitionspolitisch
nicht flankiert.
Umsetzt?
Das ist mein Punkt. Das heißt also, unter Fortschreibung der gegenwärtigen Rahmenbedingungen wird die Klimapolitik, das müsste zugeben, wachstumsfeindlich sein für den Industriestandort Deutschland unter den Rahmenbedingungen.
Sie ist es faktisch, sie ist es wahrscheinlich auch ungewollt, also jenseits all der Bekenntnisse, die wir ja auch aus den Reihen der Grünen hören. Ich meine, das sind ja auch ganz andere Äußerungen, als wir sie früher gehört haben. Klares Bekenntnis zum Industriestandort. Die wären da auch, glaube ich, vielleicht ein Stück mutiger. Und diesen Mut zusammenzubringen in der Regierung, das wäre aus meiner Sicht eine Herausforderung.
Ja, auf Bitten der Geschäftsführung, meine Damen und Herren, möchte ich Sie noch auf eine Sonderaktion hinweisen. Nämlich vom 3.7. bis zum 31.8. läuft eine Summer-Special-Kampagne und ein Gewinnspiel. In dieser Zeit können Sie statt 4 Wochen jetzt für 6 Wochen das digitale Handelsblatt für 1 Euro beziehen. Und zusätzlich werden unter allen Teilnehmern 10 Amazon-Gutscheine im Wert von 500 Euro verlost. Und ich sollte Sie darauf hinweisen, sich dieses Sondersommerangebot einmal anzusehen, und zwar unter www.handelsblatt.com/summerspecial. Vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, Sie besuchen diese Seite intensiv. Der Sachverständigenrat hat vor gut 20 Jahren mal ein Programm geschrieben, 20 Punkte für mehr Wachstum und Beschäftigung. Das habe ich aufgegriffen. Ich habe mal bemüht, 10 Punkte für Wachstum zu entwickeln, die diesen Klimawandel berücksichtigen. Das erscheint demnächst als Chefökonom. Das schließt genau an das, was du isst. Das heißt, wenn wir darauf nicht antworten, geht die Klimapolitik mit massiven Wachstumsverlusten in dem alteren Deutschland einher. Und deswegen müssen wir diese Politik mit einem Klimapolitik, mit einer wachstumspolitischen Antwort flankieren. Und genau die fehlt.
Genau, die fehlt. Und das ist eigentlich auch die Parallelität. Wir haben ja vor 2-3 Wochen über den kranken Mann in Europa gesprochen und die Parallele gezogen zu der Analyse von 1999 im Economist. Und damals von der Ausgangssituation her eine ähnliche Feststellung. Wir haben Probleme der Wettbewerbsfähigkeit. Ne?
Deswegen aber da waren es die hohen Standort Löhne bedroht. Zum Teil.
Ja. Genau, und damals, und das Sklerose des gesamten ökonomischen Systems, das ertüchtigt werden musste, was dann gemacht wurde, ab 2005 wirksam wurde, das hat funktioniert. Jetzt haben wir wieder ein Wettbewerbsfähigkeitsproblem mit einem zentralen Preis- oder Kostenproblem, nämlich die Energiekosten. Verknappungskosten auch noch beim Faktor Arbeit. Beides kommt zueinander. Und Unternehmen haben andere Optionen. Das Stichwort USA ist immer wieder relevant. Auf der gleichen Seite muss man aber auch sehen, China als Investitionsstandort verliert nach meinem Dafürhalten an Attraktivität. Also so verschieben sich auch die Dinge. Man kann ja dieser Tage wieder hören, da werden Solarpaneele geliefert, denen fehlen entsprechende Module. Es ist am Ende des Tages wahrscheinlich Betrug. Das wird man sich anschauen müssen, was da wirklich passiert ist. Aber zeigt, dass wir in China noch weit davon entfernt sind, einen wirklich auch in der Rechtssicherheit, der Willkürfreiheit und der Verlässlichkeit adäquaten Partner in der Welt zu haben. Das ist die schiere Größe dieses Marktes und die Möglichkeiten dieses Systems. Aber die USA sind aus meiner Sicht der sehr viel spannendere Punkt. Die Frage ist, wie lange der trägt. Aber die Frage dieses Wachstums Paket, Bert, ist genau die richtige. Und die Frage ist, was sind die Inhalte? Dass die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern in der Klimatransformation. Ja. Das ist heute die Raut. Damals ging es um Wachstum und Beschäftigung oder Beschäftigung und Wachstum. Und diese Beschäftigungsthematik haben wir nicht in der Schärfe. Wir haben ein paar Anzeichen, dass das ein bisschen klemmt. Wir sehen auch, dass die Fluchtmigration aus der Ukraine sich am Arbeitsmarkt jetzt manifestiert. Aber in der Summe dominiert der Fachkräftemangel. Das heißt, wir müssen Wachstumserfordernisse sozusagen beantworten mit politischer Logik.
Und wir müssen natürlich, wenn wir auf der einen Seite müssen wir die neuen klimapolitischen Ziele verfolgen, aber auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch Antworten darauf finden. Und das ist für mich eigentlich das größere Problem. Wie geht Deutschland mit seinem riesigen Industriesektor damit um, wenn gleichzeitig der Welthandel an Wachstumsdynamik verliert, eben weil das auch politisch gewollt worden ist. Und da habe ich eigentlich noch keine.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
Antwort drauf. Das ist das Problem. Was du gesagt hast, ist alles richtig. Aber wenn also der Welthandel nicht mehr wie früher doppelt so schnell wie die Weltproduktion wächst. Ja. Und jetzt wächst der Welthandel signifikant langsamer als die Weltproduktion. Dann habe ich Probleme, einen Industriesektor von dieser Dimension in Deutschland aufrechtzuerhalten.
Ja, da bin ich ein bisschen zögerlich, dir direkt zuzustimmen.
Aber indirekt reicht Grund.
Da bin ich deshalb zögerlich, weil es natürlich Spezialisierungsvorteile der deutschen Wirtschaft gibt, die sich über diesen Industriesektor etabliert haben, den Industriedienstleistungssektor.
Sektor ist ja 50% des Dienstleistungsbereichs, ist ja letztlich ausgelagerte Industrie.
So, und da meine ich, liegen auch die Chancen, denn wir haben bisher eigentlich nicht gehört, dass die deutsche Wirtschaft an sich darbt. Sie hat Probleme, wenn es in China nicht so stark ist, aber auch China wird natürlich wieder zu einer gewissen Dynamik zurückkehren. Aber muss, das ist ja die Frage aus deiner Feststellung, muss der Welthandel stärker wachsen als die Weltproduktion, damit die deutsche Wirtschaft läuft? Da würde ich sagen, nein, weil die Spezialisierungsposition so ist, dass wir diese Märkte auch weiterhin bespielen und wir da eine gewisse exklusive Rolle haben. Bedeutsamer ist ja die Frage, verlieren wir diese Wertschöpfung, findet die nachhaltig woanders statt? Und das betrifft nicht alles, das betrifft manches in der Chemie, manche Produktionen, die wir schon lange gesehen haben in den Energieintensiven, dass sie in Deutschland nicht mehr so zu halten waren. Da werden Umschichtungen stattfinden. Aber die These, dass der Welthandel stärker expandieren muss, dann ist die Weltproduktion, damit die deutsche Industrie ihren...
Das muss nicht so sein, aber wir müssen natürlich sehen, dass die größte Volkswirtschaft der Welt auch gegenwärtig eine dezidiert protektionistische Politik betreibt. Und darauf reagieren natürlich auch deutsche Unternehmen. Ja. Und das ist schon für Deutschland eine Wachstumsbremse.
Ja. Und man sieht jetzt auch eigentlich keine Fortschritte bei dem Thema, das dann im Raum steht, nämlich Klimaclub. Ja. Da müssen ja Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit letztlich heißt ja Klimagut nichts anderes als die Schaffung eines Investitionsraumes unter vergleichbaren Bedingungen mit einem einheitlichen CO2-Preis, mit einem Grenzausgleichsmechanismus.
Das ist nicht absehbar.
Sogeffekt. Und so richtig die Idee ist, als Instrument schneller voranzukommen, statt große globale Lösungen gleich zu finden, werden die Amerikaner das jedenfalls gesamtstaatlich, bundesstaatlich nie begleiten können, weil die Bereitschaft, einen bundesstaatlichen CO2-Preis einzuführen, einfach nicht da ist. Und dann macht man das anders.
Ja. Also in dem Kern teilst du ja meine Bedenken. Ich bin vielleicht etwas, weil ich ein bisschen älter bin, etwas pessimistischer. Allerdings glaube ich, dass die deutsche Wirtschaftspolitik, ich sage es bewusst, nie vor größeren Herausforderungen gestanden hat als gegenwärtig, weil wir gleichzeitig drei Umbrüche haben. Und wenn wir darauf keine vernünftigen Antworten finden, und bislang habe ich Zweifel, ob die gefunden werden, dann ist die Wachstumsstory, ja, des exportgetriebenen Wachstums, neigt sich dann dem Ende entgegen.
Ja, und ich meine, es gibt ja auch dann genügend andere, die dann noch sagen würden, ach ja, wie schön, nicht wahr? Das ist dann Wachstumsrückgabe oder Wachstumsrücknahme oder Degrowth, wie es heißt, wo ja dahinter die These steht, dass es ohnehin einen nicht auflösbaren Konflikt zwischen marktwirtschaftlicher Dynamik und klimapolitischen Herausforderungen gibt, weil die Entkopplung der Ressourcennutzung vom Wachstum und der Emissionen vom Wachstum halt so einfach nicht gelingt. Und dann kommen wir zu etwas zurück, wo wir eigentlich etwas archaisch unterwegs sind, nicht? Wo manche glauben, sie könnten sich damit zufrieden geben. Aber wir wollen ja Probleme lösen. Und das muss man immer wieder deutlich machen, Bert. Deswegen, wir beide verwenden ja auch den Begriff Wachstum. Wir manche sagen würden wir etwas unkritisch, selbstverständlich. Weil wir das ja nicht als ein Programm an sich sehen, sondern als den Ausdruck der Tatsache, so hat es der Sachverständige gerade vor ganz langer Zeit mal geschrieben, dass die Menschen in dieser freien Ordnung jeden Tag etwas anders und in der Regel besser machen können als zuvor. Ja. Und wenn wir ihnen das besser machen, aber nur noch am anderen Standort ermöglichen,
dann geht man dahin.
Dann haben wir hier ein Problem. Das heißt ja, ich habe mal in einem Interview mal mit einem öffentlich-rechtlichen Radiosender, Wachstum, ist das überhaupt noch zeitgemäß? Frau sagt, wie möchten Sie denn die Finanzierung des medizinisch-technischen Fortschritts sich vorstellen? Fällt der vom Himmel? Die ganzen biotechnischen Fragen, pharmazeutische Themen, die haben hohen Investitionsbedarf. Wo kommt das denn her? Wie wird das denn gesteuert? Ich sage, das ist doch qualitatives Wachstum. Das heißt, Wachstum ist ja in unserem Ordnungswissenverständnis immer Veränderung. Es ist ja nicht Fortschreibung des Bestehenden, sondern immer Veränderung, weil sich relative Preise verändern. Und dann moderierte der ab und ich hörte noch, wie er abmoderierte und sagte, offensichtlich bleibt der Hüter aber doch bei seiner Wachstumseuphorie. Es geht nicht um Wachstumseuphorie, es geht schlicht um die Frage, wie kommen gute Ideen in die Umsetzung.
Richtig, also ich teile deine Ansicht, dass es durchaus möglich ist, durch eine intelligente Wachstumspolitik und. Diese Umbrüche vielleicht nicht ganz zu lösen, aber doch massiv abzufedern. Aber mein letztes Argument ist, diese Probleme, die gelöst werden, müssen in einer Zeit gemacht werden, wo unser Erwerbspersonenpotenzial zurückgeht und das schon eine Wachstumsbremse ist. Und deswegen
bleibe ich bei meinem Thema,
dass die nächsten 15 Jahre wohl die schwierigsten und herausfordernden sein werden, die, sagen wir mal, nach der Wiedergewinnung der Vollbeschäftigung, vor die deutsche Politik gestellt sind.
Naja, du siehst es ja in vielen Themen, dass wir eigentlich das nicht liefern können, was Politik und Gesellschaft beschlossen haben. Beispielsweise, nimm doch mal die Verlässliche, den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Ja. So. Das ist vor 10 Jahren beschlossen worden. Heute stellen wir fest, weit über 200.000 Plätze, wie wir vom IW nachgewiesen haben, fehlen. Selbst wenn die denn gebaut würden, in Form von zunächst einmal Bauinvestitionen von Kindertagesstätten, fehlt das Personal. Und da sind wir ja genau bei der Frage, diese ganzen Aktivitäten im Bereich der sozialen Dienstleistungen, auf den privaten Haushalt bezogene Dienstleistungen, sind ja nicht produktivitätsaffin. Das heißt, ich brauche einfach Menschen, die es tun. Und deswegen müssen wir halt neben der Wachstumsfrage Investitionsprämie, Abschaffung Stromsteuer, Verbesserung der Infrastruktur, öffentliche Verwaltung, Digitalisierung, Planungsgenehmigungsverfahren, das ganze Thema Erwerbspersonenpotenzial immer wieder aufrufen. Da werde ich auch nicht müde, das hier in einer gewissen Deutlichkeit zu tun. Dann kriegt man immer so Rückmeldungen, ich war nicht auf der Höhe der Zeit. Aber in einer Welt, in der das für Deutschland einfach schrumpft, das Erwerbspersonenpotenzial, müssen wir die eigene Mobilisierung neben der Zuwanderung in den Blick nehmen. Und es hat mir noch keiner erklären können, wie man in den Kindertagesstätten Produktivitätsgewinne realisiert, außer man hat für 50 Kinder wie früher in den 50er Jahren eine Erzieherin.
Also auf der intellektuellen Ebene, dass diese Probleme gelöst werden können, stimme ich dir zu. Aber auf der realpolitischen sehe ich sie nicht, weil wir die Gleichzeitigkeit der Bevölkerungsalterung und Bevölkerungsrückgang haben und die klimapolitische Wende. Und deswegen bleibe ich dabei, wenngleich du einige Argumente gebracht hast, dass die nächsten 15 Jahre nicht durch signifikantes Wachstum geprägt sein werden.
Naja, ich bin vielleicht einfach etwas hoffnungsvoll, dass Politik doch nochmal die Kurve kriegt. Das sollten wir ja auch nicht vergessen. Du hast vorhin die 20 Punkte für Wachstum und Beschäftigung jetzt aus dem Jahr 2002.
Sind eine Menge von umgesetzt
worden. Ist ja eine Programmschrift gewesen fürs politische Handeln mit der Agenda 2010. So, ich würde mich als Sachverständigenrat mal fragen, wo ist denn unsere Programmatik? Unser Vorschlag für die nächste, genau vor dem Hintergrund dieser Situation, die einfach mal intellektuell so
zu durchdringen. Aber das ist ein
anderes Thema. Naja, aber Bert, das ist ja, daraus ergibt sich aber möglicherweise etwas, was die Umsetzungswahrscheinlichkeit erhöht, weil ein solches bedeutsames Gremium sich der Frage stellt, was ist eigentlich das Problem? Wir haben es hier hinreichend beschrieben. Was sind die möglichen Antworten? Und dann stelle ich fest, sind die Antworten alle kleinteilig? Man will auf einmal wieder der ordnungspolitische Gralshüter sein und erhält sich vielleicht viel zu viel über die Geldpolitik statt über die Finanzpolitik. Auch dort sehe ich zwar etwas Lockerungen, aber nicht wirklich den Spielraum beschreiben, den wir bräuchten, um genau das zu tun, was im Sinne einer Wachstumspolitik als Klimapolitik geboten wäre. Insofern will ich damit nur sagen, es ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Es war auch 2002 so, dass die Politik auf den schlechten Zustand der wirtschaftlichen Lage und der Stimmung reagiert.
Richtig.
Hat. Und die Stimmung ist im Augenblick auch vergleichbar im Eimer. Wir haben erkennbare Desinvestitionen, wir haben erkennbare Wachstumsschwäche, wir haben dieses Jahr, was weiß ich, -0,3, -0,4, nächstes Jahr vielleicht einen halben Prozentpunkt.
Das wäre schon
optimistisch. Das heißt, wir sind wieder der kranke Mann Europas. Und Politik muss zeigen, dass sie so etwas ernst nimmt. Und wenn sie das tut, hat sie auch eine Chance. Und die Chance, finde ich, haben wir vielleicht ein bisschen auch herausgearbeitet.
Die haben wir herausgearbeitet. Wir unterscheiden uns immer noch in der Erwartung. Du hoffst, dass diese Chance genutzt wird. Und ich bin eher skeptisch, dass sie kurz- und mittelfristig genutzt wird. Aber trotzdem vielen herzlichen Dank. Wir haben jedenfalls gezeigt, dass es Wege gibt. Aber ich bezweifle, dass sie beschritten werden.
Ja, und da bleibe ich der Restoptimist. Ich danke dir.
Vielen Dank.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.
Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Immer mehr Praxen im Salzlandkreis bleiben unbesetzt und Patienten haben lange Wege und noch längere Wartezeiten. Das muss sich ändern.
Die besondere Nähe der niedergelassenen Haus- und Fachärzte ist in Gefahr. Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de.